Es ist eine lebenslange Aufgabe, mit eigener Stimme sprechen zu lernen. Wir müssen uns immer wieder von Neuem fragen, ist das meine Stimme? Bin ich das? Aber wir Menschen, wir haben viele Sehnsüchte, viele Gelüste. Und das hat halt nicht alles Platz in einem Leben. Und deswegen ist Bedauern die Begleitmelodie. Mal innezuhalten und sich zu fragen, wie will ich eigentlich sein? Worum geht's mir eigentlich? Was ist eigentlich wichtig? Bin ich eigentlich wohl in der Umgebung, in der ich bin? Kann ich die besten Seiten von Jonas leben, wenn ich in dieser Umgebung drin bin? Bin ich wie ein Fisch im Wasser oder bin ich wie ein Fisch am Strand? Also einfach das Happy Life gehabt zu haben, das wird am Ende des Lebens, wer möchte ich gewesen sein, nicht das sein, was uns glücklich zurücklässt, sondern die Frage, habe ich einen positiven Unterschied gemacht und habe ich beigetragen zu einer Welt, die mir irgendwie lebenswert scheint.
Unser Leben ist oft darauf ausgerichtet, etwas zu werden, erfolgreicher, klüger, erfüllter. Viel zu selten halten wir allerdings auch mal inne und stellen uns die Frage, wie wir eigentlich sein möchten. Zu Gast ist daher Barbara Bleisch. Sie ist Philosophin, Autorin und Gastgeberin des wunderbaren Podcasts Zimmer 42 und Moderatorin der Sternstunde Philosophie. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn. Mit Barbara habe ich darüber gesprochen, warum die Lebensmitte vielleicht die spannendste Zeit unseres Lebens ist, weshalb Bedauern zu einem guten Leben dazugehört und warum wir die Dinge viel öfter einfach tun sollten, weil sie schön sind und nicht nur, weil sie einem Zweck dienen. Du erfährst, wie wir unsere eigene Stimme finden, warum Krisen uns zeigen können, was wirklich wichtig ist, weshalb sich gute Entscheidungen nicht immer leicht, sondern vor allem stimmig anfühlen und warum unsere Gesellschaft aktuell so eine große Lust auf Unmündigkeit entwickelt. Es ist ein Gespräch über Sehnsüchte, Haltung, Verantwortung gegenüber anderen und die große Frage, wer wollen wir gewesen sein? Hier kommt Barbara Bleisch.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Barbara, ich habe ein kleines Geschenk für dich dabei, denn ich habe gehört, Post-its sind so dein Ding. Und dann dachte ich, wegen der Sternstunde habe ich Post-its gefunden, die als Stern. Und dachte, die bringe ich dir doch einfach mal mit.
Danke, Jonas. Das ist ja total nett. Darf ich aufmachen?
Ja, darfst du gerne aufmachen.
Das ist ja mega schön. Und das finde ich jetzt echt lustig, weil ich kriege nämlich oft Post-its, seit ich das erzählt habe, dass ich diese Post-its so gerne mag und dass das für mich so ein großes Thema ist, das Leben als To-Do-Liste. Aber so schöne habe ich ehrlich gesagt noch nie bekommen.
Ja, ich dachte Sterne, dachte ein bisschen besonders.
Vielen Dank. Super.
Was wunderbar. Schreibst du da so drauf?
Ich werde an dich denken. Naja, To-Dos, was erledigt werden muss. Und eigentlich ist es ja so ein bisschen ambivalent, weil ich mich auch lustig mache eben über dieses Phänomen, dass Menschen ihr ganzes Leben eigentlich wie eine To-Do-Liste behandeln. Das ist ein großes Thema in meinem Buch über die Mitte des Lebens. Gleichzeitig bin ich schon auch eine Person, die gerne Sachen irgendwie eben gebacken kriegt und dann sich halt eine Liste macht, was noch gemacht werden muss. Hängt vielleicht auch mit dem Alter zusammen, dass ich nicht mehr alles im Kopf behalten kann, was erledigt werden muss.
Also sowohl privat als auch beruflich die To-Dos schreibst du dir dann auf? Also auch privat?
Ja, genau, vor allem privat. Aber ich muss dann auch noch sagen, ich habe ja auch Kinder, man hat irgendwie viele verschiedene Dinge, an die man denken muss, irgendwie Absenzenliste ausfüllen, einkaufen für den Schulausflug und solche Dinge will man ja dann auch unbedingt nicht vergessen. Da leidet ja jemand drunter, wenn man es vermasselt.
Das stimmt. Also. Ja, also dann viel Spaß damit. Du bist aber nicht nur ein großer Fan von Post-its, sondern auch von Büchern. Du beschreibst dich selbst als große Leseratte, als du klein warst, als du jung warst, aber auch eben jetzt. Was für eine Bedeutung haben Bücher für dich? Was geben sie dir?
Ah, Bücher sind eine ganze Welt. Ich glaube, für so viele Menschen, das sind Welten, um abzutauchen. Es sind Welten, um neue Horizonte auszuloten. Es sind auch Freundinnen und Freunde. Ich hatte schon als Kind immer dieses Gefühl von, wenn ich ein Buch aus der Bibliothek ausgeliehen hatte und ich fand es ganz großartig, dann wollte ich das unbedingt behalten und habe es mir dann manchmal zum Geburtstag gewünscht, was meine Eltern total bizarr fanden, weil ich hatte das Buch ja schon gelesen. Aber das war dann so ein bisschen wie ein Freund. Den wollte ich dann gerne bei mir behalten. Und jetzt mittlerweile, ich habe einfach zu viele Bücher, ich verschenke auch immer ganz viele dann wieder oder lege sie nach draußen. Was ich ein total interessantes Phänomen finde, wenn ich Bücher nach draußen lege und dazu schreibe, gratis zum Mitnehmen, dann dauert das wirklich, also eine Stunde und dann sind alle weg.
Und wie können wir uns das so vorstellen? Wie viele Bücher liest du so im Jahr? Wie viele kommen da so zusammen?
Ich würde unterscheiden zwischen Lesen und Anschauen. Also es gibt viele Bücher, die schaue ich an.
Für die Arbeit, oder?
Genau, mit Blick darauf, ist das für eine Sendung interessant, ist das für eine Kolumne interessant, für einen Text. Und dann lese ich vielleicht nicht alles, dann entscheide ich auch einfach, will ich das wirklich noch richtig lesen oder ist das nur so angelesen und vielleicht interessant, aber jetzt auch nicht so mega interessant. Und dann gibt's Bücher, die lese ich wirklich. Und da gibt's natürlich wiederum Unterscheidung zwischen den philosophischen Fachbüchern und den Romanen oder auch mal Lyrik oder so. Und das ist immer auch ein bisschen phasenabhängig. Natürlich jetzt so auf den Sommer hin lese ich dann sehr viel mehr. Da lese ich dann auch mal mehrere Bücher in der Woche, also weil ich dann wirklich viel, viel, viel lese. Aber so unter der Woche im Alltag ist es dann manchmal auch weniger.
Und glaubst du, dass, wenn die so einen Zauber haben, diese Bücher, wie du es ja auch beschreibst, glaubst du, dass Bücher Menschen beeinflussen können, prägen können oder sogar ja weiterentwickeln können? Also welchen Einfluss haben Bücher auf Menschen? Glaubst du, dass Bücher Menschen prägen können?
Also ich glaube schon, wenn das nicht so wäre, dann würde zum Beispiel die USA nicht so viele Bücher verbieten. Also man hat natürlich Angst davor und immer schon gehabt, dass Inhalte von Büchern uns prägen, beeinflussen, Ideen in die Welt bringen, die explosiv sein können, gefährlich sein können, Revolutionen anzetteln. Also insofern natürlich ja. Und darüber hinaus, glaube ich, können sie Menschen einfach prägen, indem sie uns zum Beispiel auch das ist in der Geschichte des Lesens immer wieder beobachtet worden, indem sie uns vertraut machen mit Schicksalen von anderen Menschen. Man sagt manchmal, Bücher können empathiefördernd sein, weil sie uns einfühlen in andere Schicksale. Also Bücher vermögen bestimmt ganz, ganz viel. Ich glaube, es gibt aber natürlich auch Bücher einfach rein zur Unterhaltung. Mhm. Und ich will das auch überhaupt nicht werten. Ich finde zum Beispiel auch großartig, wenn Kinder gerne Comics lesen. Ich habe als Kind total gerne Comics gelesen. Ich mochte Asterix und Obelix sehr gerne. Bis heute. Ich lese jeden Asterix und Obelix. Bin dann auch immer sehr gespannt, wie so das Niveau sein wird. Den jetzigen finde ich ganz gut übrigens. Also insofern, es gibt viele, viele Dinge, die Lesen anrichten kann, vermögen kann. Und die ganze Palette ist großartig.
Aber was braucht denn ein gutes Buch für dich, damit du so voll drin aufgehst, damit es dich bezaubert? Was braucht so ein gutes Buch für dich?
Auch da, glaube ich, gibt es wieder unterschiedliche Dinge. Es gibt Bücher, die bezaubern mich mit einzelnen Sätzen. Da beginnt ein Buch einfach mit einem Satz und ich denke einfach, boah, was für eine Schönheit in der Sprache. Und das können dann eben zum Beispiel auch Gedichte sein, wo man einfach eine Zeile immer wieder liest und sehr berührt ist davon. Und dann gibt's Bücher eben, da ist es mehr so, dass es philosophisch mir einen Horizont eröffnet. Letzthin habe ich zum Beispiel das Buch gelesen von Agnes Callard über Sokrates. Das fand ich unglaublich großartig, das Buch, weil ich Sokrates gar nicht so gut kannte. Also man kannte natürlich den einen oder anderen Dialog von Platon, aber irgendwie war ich nicht so ganz vertraut mit dem sokratischen Denken und das Buch ist in vielerlei Hinsicht auch so sperrig. Es bricht mit so vielen Intuitionen. Da stehen zum Beispiel solche Sachen drin wie, wenn du sagst, da muss ich nochmal alleine für mich drüber nachdenken, dann ist das eigentlich eine Ausrede, dass du nicht drüber nachdenken willst. Weil Nachdenken ist immer was Dialogisches. Und das sind so Ideen, wo ich so denke, hä? Aber ich sag das die ganze Zeit, ich will da alleine drüber nachdenken. Also ich fand das wirklich richtig großartig. Und dann gibt's Romane, ja, da ist es so, dass man dann auch mal schummelt bei der Arbeit und sagt, man hat einen Termin, man muss nach Hause, um fertig zu lesen. Das sind natürlich großartige Leseereignisse, die man nie wieder vergisst. Ja.
Dann lass uns doch heute gemeinsam nachdenken im Dialog, denn wenn ich mein Umfeld, Barbara, so beobachte, dann sind viele Menschen aktuell in der Lebensmitte, also so zwischen 30 und 60. Und wenn ich den so beobachte, ist es sehr unterschiedlich. Die einen, die stellen ihr ganzes Leben in Frage, werfen nochmal alles komplett um, wollen nochmal bei Null anfangen. Andere sind viel gelassener, viel glücklicher, viel zufriedener als je zuvor. Was macht diese Zeit so besonders?
Ich glaube, die mittleren Jahre, die zeichnen sich halt für viele aus durch erste Momente des Bilanzierens. Also man hat schon genug Lebensmaterial sozusagen, um überhaupt zurückzublicken. Das hat man mit 10 oder 15 Jahren noch nicht so. Und man stellt auch fest, dass gewisse Entscheidungen unwiderruflich sind. Also dass wir eben nicht bei Null anfangen können. Das ist ein Traum, der es uns nicht vergönnt. Vielleicht ist das auch gut so. Dann kommt noch hinzu, dass wir auch feststellen, dass viele Dinge, die wir vielleicht großartig finden in der Jugend, die brauchen Übung. Also man muss Anlauf holen, um ein Ziel zu erreichen. Und in der Mitte des Lebens stellt man dann vielleicht fest, dass man zu spät angefangen hat oder gar nicht angefangen hat und das Ziel nicht mehr erreichen wird. Also ich in meinem Alter kann jetzt nicht mehr prima Ballerina werden. Mhm. Das wollte ich jetzt auch nicht. Aber wenn ich das wollen würde, das wird's halt einfach nicht mehr. Weil man dazu eben üben muss. Und alle diese Dinge, glaube ich, führen dazu, dass man stärker in dieses Bilanzieren kommt und überlegt, was habe ich denn schon erreicht? Was wollte ich eigentlich? Wo stehe ich jetzt heute im Verhältnis zu dem, was ich mir mal erträumt habe? Und wo muss ich jetzt allenfalls auch gewisse Träume platzen lassen? Mhm. Und mir eingestehen, das wird's nicht mehr. Und ich versuche aber ja auch, die mittleren Jahre als die besten Jahre herauszustreichen, weil natürlich, was wir bekommen in den mittleren Jahren, ist zum ersten Mal auch so ein Stück weit das gesammelte Wissen in Form von Lebenserfahrung. Viele, viele Dinge können wir ja nicht in der Schule lernen. Das war übrigens schon bei Immanuel Kant ein ganz wichtiger Punkt. Die Urteilskraft, die lernt man nicht in der Schule, die lernt man im Leben. Also man kann den kategorischen Imperativ in der Schule lernen und auswendig lernen und zitieren. Aber die Frage dann, was sozusagen unter ein gewisses Prinzip fällt, das braucht Urteilskraft. Und damit müssen wir uns mit dem Leben auseinandersetzen, uns dem Leben stellen, wie wir sagen. Und dann reden wir ja auch so, wenn wir mit jüngeren Menschen reden, dass wir dann sagen, weißt du, ich rede aus Erfahrung. Und damit meinen wir genau, dass das Leben uns gewisse Dinge eben beigebracht hat, weil es auch um leibliche Erfahrungen geht. Und all diese Dinge, die kriegen wir geschenkt, wenn wir bereit sind, uns dem Leben zu stellen. Also nicht jeder ist lebenserfahren. Man kann auch erwachsen sein und kindisch. Das sind genau die Menschen, die eben nicht bereit sind, sich vom Leben formen zu lassen. Aber wenn wir da bereit sind, dann glaube ich, sind es auch Jahre, in denen sehr viel zur Blüte kommen kann, in denen wir sehr viel ernten können.
Würdest du sagen, das ist der Hauptunterschied oder gibt es noch vielleicht einen anderen Unterschied, dass eben für manche Menschen sich das wie, Stichwort Midlife-Crisis, wie eine Art Krise anfühlt, dieses Bilanzieren? Für andere, du hast es gesagt, andere blühen richtig auf, du beschreibst ja auch die beste Zeit des Lebens. Was würdest du sagen, was der große Unterschied zwischen den Menschen ist, ob es sich eher wie eine Krise anfühlt oder eher wie eine Art Aufblühen?
Ich glaube, ich möchte zuerst sagen, dass ich die Krise eben gar nicht so schlimm finde. Ich will es nicht verniedlichen. Lebenskrisen können heftig sein. Und ich bin überhaupt nicht Fan von einer platten, positiven Psychologie, die sagt, mei, alles, was schlimm ist, wird schon sein Gutes haben. So meine ich das nicht. Ich würde eher die Krise existenzphilosophisch deuten, so wie das Karl Jaspers getan hat. Die Krise als eine Form der Existenzerhellung. Damit ist gemeint, dass in Krisen eigentlich deutlich wird, was uns wirklich wichtig ist. Und manchmal ist das auch erst der Fall, wenn wir etwas verloren haben, wenn wir verlassen werden, wenn wir merken, es klappt nicht mit der Karriere. Aber diese Existenzerhellung ist wichtig, um zu verstehen, worum es uns geht im Leben und um ernst zu machen mit Dingen, gerade auch mit Blick darauf, dass das Leben endlich ist. Weil das ist ja auch so etwas. In der Mitte des Lebens werden wir oft mit der Endlichkeit auch konfrontiert. Wir haben vielleicht erste Zipperlein, irgendwie das Knieschmerz beim Joggen. Wir verlieren vielleicht die Eltern oder wir sehen, wie sie alt und krank werden oder sogar Menschen im Freundeskreis. Und das alles führt dazu, dass wir in der Lage sind, ernst zu machen mit dem Leben. Also das will ich zuerst mal sagen. Die Krise ist nicht nur schlecht. Das Zweite, wenn ich davon spreche, es sind die besten Jahre, dann meine ich damit auch nicht einfach so ein plattes Happy Life. Philosophisch gesehen ist, glaube ich, die Theorie des guten Lebens nicht eine Vorstellung, dass wir einfach glücklich in der Hängematte liegen und alles ist easy peasy, sondern gemeint ist mehr auch die Fülle des Lebens. Und dazu gehören manchmal auch schwere Momente. Aber das irgendwie auch zu anerkennen. Menschliches Leben hat viel zu tun damit, auch Trauer ins Leben zu lassen. Ich glaube, wer nicht trauern will, wird nie wirklich lieben. Also lieben, zu lieben, heißt auch, mit Trauer, mit Verlust umgehen zu können, mit Frustration umgehen zu können. Also deswegen, mir geht es darum auch zu sagen, die besten Jahre im Sinne der Fülle des Lebens, und das ist so ein bisschen das aristotelische Konzept, die Eudaimonia, die Fülle des Lebens, die Tugendhaftigkeit, die auch meint, eben zur Entfaltung zu bringen, was alles in uns steckt, in uns liegt. Und das müssen wir erst einmal erfahren und dazu gehören auch schwierige Momente.
In der Psychologie nennt man das Ganze, ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast, psychologisch reiches Leben ist so eine neue Säule, die eben genau das beschreibt, dass es eben die Gefühle des gesamten Spektrums eben meint und nicht dieses only positive vibes, sondern wirklich, es gehört Trauer dazu. Und ich fand irgendwie psychologisch reiches Leben, das ist auch wieder diese Positivität da drin, wo ich so, ja, dann ist es eben ein reiches Leben irgendwie.
Ja, ist ganz interessant, dass du das erwähnst. Ich bin da auch kürzlich drauf gestoßen. Ich fand interessant, dass es erstmal einen Shift gab vom guten Leben hin zum sinnhaften Leben, weil Sinn im Leben war auch so ein großes Thema jetzt in der Psychologie, was natürlich sehr anschlussfähig ist für die Philosophie auch, wo es ja nicht nur darum geht zu fragen, was ist der Sinn des Lebens, sozusagen der Alien guckt auf die Welt und denkt, was machen diese Ameisen da, sondern mehr so, wie gestalte ich mein Leben, damit es mir sinnhaft erscheint. Mhm. Und jetzt kommt dieses reiche Leben. Ich glaube, da kommen viele Dinge auch noch einmal neu zusammen.
Ich fand ja den Begriff gelingendes Leben ganz toll, weil ich diese Unterscheidung zwischen gelingend und erfolgreich super finde, weil wir immer meinen, irgendwas muss erfolgreich sein. Aber ein Gerald Hüther hat das so toll an einem Kuchen gezeigt und gesagt, ein Kuchen, den wir backen, der kann nicht erfolgreich sein, der kann gelingen. Oder nicht gelingen, weil wir entweder zu viele Zutaten drin haben, irgendwas vergessen haben. Aber, und das finde ich beim Leben auch, ob jetzt ein Leben erfolgreich ist, ein Leben kann gelingen oder eben vielleicht auch nicht. Deswegen fand ich auch das Wort gelingen so schön in dem Zusammenhang.
Ja, das ist schön, wobei ich jetzt auch sagen würde, ich kenne jetzt diese Stellen nicht bei Gerhard Hüther, aber man kann dann ja dann Gelingensziele festlegen und das irgendwie auch messen. Von einer Skala von 1 bis 10, wie gelungen ist jetzt der Kuchen. Und mir gefällt ja sehr gut die Unterscheidung zwischen telisch und atelisch. Das hat ein bisschen zu tun mit den Post-its.
Also deswegen. Erklär mal kurz die Zuhörer und Zuhörerinnen, die mit den Begriffen noch nichts anfangen können.
Genau, also telisch kommt von griechisch telos und das meint im Grunde genommen zielfokussiert. Und meistens sind wir in unserem Leben in diesem telischen Modus unterwegs. Also wir haben eben diese Vorstellung, das Leben ist wie eine To-Do-Liste. Wir machen eine Weiterbildung, um dann vielleicht eine Lohnerhöhung zu bekommen. Wir wollen die Lohnerhöhung, um dann vielleicht ein Eigenheim kaufen zu können. Wir wollen ein Eigenheim, um dann vielleicht, keine Ahnung, noch Hunde zu halten. Wir wollen Hunde halten, um bla bla bla. Mhm. Und so geht es immer weiter. Und wir können uns mal fragen, was machen wir eigentlich atelisch, also ohne Zielfokussierung? Und das ist vielleicht ein bisschen, was Gerhard Hüther meint. Mhm. Also da geht es zum Beispiel darum, dass man eben nicht joggen geht, um dann den Marathon in Bestzeit zu laufen, sondern dass man joggen geht um des Joggens Willens, weil es einfach gut tut, weil es einfach schön ist. Und wie viele Dinge in einem Tag tun wir eigentlich atelisch? Einfach, weil es schön ist. Und atelische Dinge lassen sich nicht steigern, sie lassen sich nicht messen. Man kann nicht besonders gut spazieren gehen. Man geht spazieren, fertig. Und man kann es auch nicht vergleichen. Also man kann sich irgendwie sagen, der Nachbar geht besser spazieren. Sondern, oder man kann nicht besser ein Bad nehmen. Mhm. Und die Idee ist irgendwie sozusagen, dass es wichtig ist, beide Dinge im Leben zu haben. Ich glaube, ganz ohne Lebensziele, ganz ohne Bucketlist, ganz ohne To-Do-Listen geht's nicht. Wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. Mhm. Aber ohne atelische Elemente bleiben wir leer zurück, weil wir immer, wenn wir was erreicht haben, gleich wieder das Nächste wollen. Wenn ich das vielleicht noch sagen darf, das ist das Schopenhauersche Pendel. Mhm. Also Arthur Schopenhauer, der Philosoph, der hat das ja so schön beschrieben, dass wir immer hin und her schwanken zwischen einerseits Unlust, Frustration, weil wir noch nicht haben, was wir wollen, oder totale Langeweile, weil wir haben, was wir wollen. Und ich glaube, das kennen wir doch alle. Dieses Gefühl von, ich habe den Estrich aufgeräumt, oder Dachboden heißt das auf Hochdeutsch, habe mir total Mühe gegeben, dann bin ich ungefähr einen halben Tag glücklich und dann denke ich, aha, die Küche müsste auch mal rein. Genau. Und dieses Hin und Her schweben des Pendels und nie zur Ruhe kommen, hat zu tun mit diesem telischen Leben.
Und Voraussetzung dafür ist ja, wie du sagst, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen, auch mit sich selbst. Was möchte ich eigentlich im Leben? Was ist mir wichtig? Was macht mich glücklich? Sinn des Lebens. Es gibt auch noch eine andere Frage, über die wir ja heute sprechen möchten. Wer möchte ich heute gewesen sein? Das ist ja so eine Frage, die man sich vielleicht auch gerade in der Lebensmitte mal stellen kann. Frage direkt an dich, ganz persönlich, Barbara, in einer Welt, in der wir inzwischen ja wirklich fast alles werden können und alle Türen, alle Möglichkeiten für viele Menschen, das muss man dazu sagen, offen stehen. Welcher Mensch möchtest du gewesen sein?
Ich möchte freundlich gewesen sein. Zufrieden, liebevoll, achtsam. Und jetzt merkst du schon, ich nenne lauter Adjektive. Und ich glaube, ich finde an dieser Frage so schön, die kommt ja von Harald Welzer eigentlich, respektive auch von Roger Willemsen, auf den er sich da auch bezieht. Die waren ja auch sehr eng befreundet, die beiden. Dieses Denken im Futur 2, daran gefällt mir so sehr, dass es eben eigentlich um Eigenschaften geht. Also Harald Welzer schlägt vor, einen Nachruf auf sich selbst zu schreiben. Und da schreibt man ja dann nicht rein, er war Klempner, er war dreifacher Familienvater, sondern man schreibt eben rein, Er war ein gutherziger Vater, er hat die Natur geliebt, er hatte immer Zeit für mich, also eigentlich Eigenschaften von Menschen. Und das halte ich tatsächlich für eine sehr gute Frage. Sowohl am Ende des Tages, sich zu fragen, wie bin ich durch diesen Tag gegangen? Und wer möchte ich gewesen sein, am Morgen sich zu fragen, mit welchem Gefühl möchte ich ins Bett gehen? Aber natürlich auch das Leben so zu leben, sich zu fragen, was soll denn in meinem Nachruf stehen? Und da geht's eben nicht alleine oder eigentlich sogar sehr wenig um Berufsziele. Und das ist eben der große Unterschied zu einer anderen Übung, dieses prospektive Bedauern, was ja von Elon Musk immer propagiert wird und im Silicon Valley so verbreitet wird, ist. Und da geht es sehr viel mehr darum, eben die Weichenstellung. Soll ich jetzt irgendwie diese Stelle antreten oder nicht? Soll ich die Frau verlassen oder nicht? Soll ich auswandern oder nicht? Und dann eben prospektives Bedauern. Werde ich einmal bedauert haben, diesen Job nicht angenommen zu haben? Diese Fragen finde ich sehr schwer. Sehr schwer zu beantworten, weil es komplett außer Acht lässt, dass uns Entscheidungen ja immer verändern. Und dass wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, ob dieses prospektive Bedauern überhaupt epistemische Kraft hat, überhaupt eine Aussage hat. Weil wir wissen gar nicht, ob wir bedauern werden, was wir jetzt entscheiden, weil die Entscheidung wird uns verändern. Und wir wissen nicht, wie wir sein werden, wenn wir diesen Weg gehen. Also deswegen Denken im Futur 2 finde ich wunderbar. Und damit verbunden sind Eigenschaften und nicht To-dos, die abzuhaken sind.
Welche Macht hat denn dann die Frage am Ende oder auch die Antwort auf diese Frage? Du hast ja gerade völlig zu Recht gesagt, wenn ich mich noch vorstelle, bevor ich 30 geworden bin, da ging es ja wirklich um etwas werden. Also ich will erfolgreich werden, ich will noch mal studieren, ich will eine Frau finden, Kinder bekommen, Haus. Also da geht es ja sehr um dieses Werden. Und mittlerweile, also ich bin jetzt 37, stelle ich mir schon auch die Frage so, wie will ich eigentlich leben? Also es geht gar nicht mehr darum, ich muss jetzt etwas werden, sondern vielleicht auch mit dem anzufreunden, was ich jetzt aktuell habe. Also welchen Unterschied macht es, ob wir uns eben fragen, was will ich noch alles werden? Oder eben es um dieses Sein geht. Hartmut Rosa sagt ja auch so schön, in der Welt sein, also diese Beziehung zur Welt. Welche Macht hat diese Frage, wenn es eben um dieses Sein geht und nicht mehr um dieses Werden?
Ja, es ist schön, dass du das erwähnst, Jonas, mit diesem Werden. Kennst du den Film Forrest Gump?
Ja.
Da gibt's doch die Szene, wo er ganz, ganz lange läuft, 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 mit den vielen Leuten hinten dran, mit dem Bart und so, wo er irgendwann einfach anhält. Und dann ist fertig mit dem Laufen. Da zieht er, glaube ich, das T-Shirt aus und ist fertig. Und für mich ist das so ein prägendes Bild geworden, weil ich so gedacht habe, das ist die Mitte des Lebens. Wir rennen, rennen, rennen und dann sind wir in der Mitte und wir halten mal inne. Das wäre eigentlich, glaube ich, das Ziel und das ist genau die Figur vom telischen Leben, ins atelische Leben zu kommen, mal innezuhalten und sich zu fragen, wie will ich eigentlich sein? Worum geht's mir eigentlich? Was ist eigentlich wichtig? Und da, glaube ich, ist das Wichtige in diesem Sein, sich auch zu fragen, bin ich eigentlich wohl in der Umgebung, in der ich bin? Kann ich die besten Seiten von Jonas leben, wenn ich in dieser Umgebung drin bin? Bin ich wie ein Fisch im Wasser oder bin ich wie ein Fisch am Strand? Und das gilt ja für viele Bereiche des Lebens. Also kann ich mich in meiner Beziehung entfalten? Kann ich mich an meinem Arbeitsplatz entfalten? Fühle ich mich gesehen von meinen Freundinnen und Freunden? Oder fühle ich mich eigentlich permanent unwohl auch? Und das ist für mich im Buch so ein bisschen die Frage nach der Lebendigkeit. Also fühle ich mich in einer Stagnation, in einem kalten Kerker? Oder fühle ich mich lebendig? Und mit Lebendigkeit, glaube ich, kann man zwei Dinge verbinden. Was lebendig ist, wenn wir eine Pflanze nehmen, das wächst, also das kann sich weiterentwickeln und eine Pflanze stoffwechselt, die macht ja Photosynthese. Das heißt, die ist in Tuchfühlung, in Austausch, chemisch in Austausch mit der Umgebung. Und für uns Menschen ist das vielleicht mehr so die Idee der Resonanz von Hartmut Rosa. Also nicht nur kann ich mich entfalten, bin ich lebendig, kann ich wachsen, sondern auch fühle ich mich sozusagen gesehen, fühle ich mich berührt und kann ich auch mit anderen mich in einer Art und Weise austauschen, dass etwas entsteht, entsteht diese Resonanz. Das ist Lebendigkeit. Und dann, glaube ich, bin ich der Jonas, der blühen kann, um dieses Bild vielleicht der Pflanze noch einmal zu nehmen. Und dann ist gut.
Aber um das richtig zu beantworten, müssen wir uns ja schon auch die Fragen stellen, was sind eigentlich meine Wünsche und meine Bedürfnisse? Weil ich habe oft auch das Gefühl, dass wir ja oft Wünsche und Bedürfnisse von anderen versuchen zu erfüllen oder Erwartungen, die von entweder der Gesellschaft, von unseren Eltern, vom Partner, von der Partnerin auf uns gedrückt wird und dass dann viele Menschen vielleicht in diesem Sein gar nicht jetzt wissen, Ist das jetzt eigentlich, was ich möchte, was du meintest mit diesem Umfeld? Bin ich jetzt der Fisch im Wasser oder auf dem Land? Ist die Arbeitsstelle, die ich mir gerade hier ausgesucht habe, ist es wirklich meins? Oder habe ich das eben gemacht, weil mein Vater wollte oder Mutter, dass ich Jura studiere oder in die Medizin gehe? Also wie finde ich das heraus, dass es wirklich meins ist und nicht das Leben anderer, das ich gerade lebe?
Bei Stanley Cavell, einem Wittgensteinianer, ein wunderbarer Philosoph, mittlerweile verstorben, heißt es, dass genau diese Frage die Frage des Erwachsenwerdens ist und es ist eine lebenslange Aufgabe, mit eigener Stimme sprechen zu lernen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Wir müssen uns immer wieder von Neuem fragen, ist das meine Stimme? Bin ich das? Und wichtig daran ist, es geht nicht um ein falsches Authentizitätsideal, bei dem wir uns vollkommen abschneiden von der Umgebung, weil wir sind ja auch soziale Wesen. Ich glaube, niemand kann sich in einer Innenschau fragen, wer bin ich denn eigentlich und was will ich wirklich? Sondern wir sind immer geprägt vom Zeitgeist, von den Peers, von den Freunden, von unserer Erziehung. Das heißt, die wichtige Frage ist vielleicht nicht so sehr, bin das mein nacktes Ich ohne die anderen, sondern bin ich nicht daran, mich zu verleugnen? Also kann ich mit eigener Stimme sprechen, zu meiner Stimme stehen, ohne mich zu verleugnen, mich so zu sehr das Gefühl haben, ich darf gar nicht so recht dem nachgehen, was ich will. Mhm. Das scheint mir die relevante Frage zu sein. Und noch einmal, ich glaube, es ist eine lebenslange Aufgabe.
Die Frage, sich zu beantworten, ist jetzt nicht eine, wo wir uns mal 10 Minuten hinsetzen können, eine Antwort niederschreiben, sondern es ist ein Prozess, sagst du sozusagen.
Ganz genau. Und es kann auch sein, dass du jetzt oder in 5 Jahren das Gefühl hast, jetzt lebe ich das Leben, was ich wirklich leben will. Mhm. Und dann veränderst du dich, du lässt dich prägen. Hoffentlich lässt du dich prägen. Das ist Reifen am Leben. Du machst Erfahrungen, du siehst Dinge anders und dann passt es nicht mehr. Und dann kommt die Frage wieder und das ist in Ordnung.
Ich kann mir jetzt vorstellen, Barbara, die uns zuhören, dass die einen sagen, oh, das ist bestimmt irgendwas total Befreiendes, wenn ich dann mir die Frage stelle und eine Antwort finde. Und andere kommen wiederum zum Ergebnis wahrscheinlich, dass es auch sehr traurig sein kann, auch sehr frustrierend sein kann. Du hast ja schon ein bisschen angesprochen, wenn dann viele Menschen in diesem Was wäre, wenn, hätte ich mich doch damals anders entschieden oder ich bedauere etwas nicht gemacht zu haben oder ich habe etwas gemacht und ich bedauere das. Und du hast mal gesagt, Bedauern ist eine Begleitmelodie eines reich erfüllten Lebens. Warum gehört Bedauern für dich zu einem gelingenden oder zu einem reich erfüllten Leben dazu? Warum ist Bedauern so wichtig?
Also wichtig ist es vor allem, Bedauern von Reue zu unterscheiden. Und Bedauern heißt erstmal nur, dass wir nicht alles machen konnten, nicht alles haben können, wonach uns gelüstet. Und das wiederum ist eine sokratische Idee, dass er sagt, na ja, man muss sich ja mal vorstellen, wenn man so ein Hummer wäre, so ein Schalentier, so ein Krustentier im Meer, dann will man vielleicht nur schlafen und fressen. Und das war's. Und sowas kriegt man unter in einem Hummerleben. Aber wir Menschen, wir haben viele Sehnsüchte, viele Gelüste. Wir wollen ganz unterschiedliche Dinge und das hat halt nicht alles Platz in einem Leben. Und deswegen ist Bedauern die Begleitmelodie. Und ich kenne das zum Beispiel extrem gut. Ich bin eine Person, glaube ich, mit sehr vielen Interessen und Sehnsüchten. Ich könnte mir immer noch 1000 Dinge ausdenken. Es gibt so viel, was mich interessiert. Du nix, du kennst es. Genau. Und dann merkt man mal, na gut, das hat jetzt halt keinen Platz. Vielleicht geht's später, aber je älter wir werden, desto mehr merken wir, nee, das geht später nicht, das hat in diesem Leben keinen Platz. Aber dafür habe ich andere Dinge gemacht. Und ich glaube, wenn wir uns damit versöhnen können und verstehen können, bedauern, ist die Kehrseite dessen, dass wir interessierte Wesen sind, mit vielen Sehnsüchten. Und verstehen, Sehnsucht ist ja so eine Superkraft, finde ich. Das ist ja so eine Schubkraft, das ist etwas, was uns antreibt. Dann ist es vielleicht nicht mehr so schlimm, dann können wir uns damit wirklich gut versöhnen. Und wir wissen aus der Psychologie, am schlimmsten ist es eigentlich aus Angst davor, etwas zu bereuen, jetzt kommen wir zur Reue, nicht zu entscheiden. Also am Weg, an der Wegmarke zu stehen und keinen Weg einzuschlagen und sich einfach niederzusetzen und da einzupennen und nichts zu tun, weil dann entscheidet ja das Leben für uns. Besser ist es, selber zu entscheiden. Und ich glaube, das müsst ihr uns manchmal auch wieder sagen.
Passend dazu gibt es mal so ein Zitat, was total auf mich mal zugetroffen ist in den letzten Jahren. Wenn du dich nicht entscheidest, verbringst du das ganze Leben auf einem Flur. Und das fand ich irgendwie total spannend, dass es ja auch was Erleichterndes haben kann, wenn wir durch eine Tür durchgehen und dadurch dann andere Türen zumachen, anstatt die ganze Zeit auf dem Flur zu warten und zu hoffen oder nicht zu wissen, durch welche Tür möchte ich jetzt. Also es ist ja auch etwas Befreiendes, oder? Dann durch die Tür durchzumarschieren und zu sagen, ich habe mich jetzt dafür mal entschieden.
Ja, und es ist ja auch interessant, dass viele junge Menschen, also wenn ich jetzt so mit Studierenden zum Beispiel spreche, die erzählen von den Lasten, den Bürden des sich entscheiden müssens, weil noch so viel offen ist. Und dann könnte man ja sagen, ist ja eigentlich gut, Türen schließen zu können, also irgendwann abzuschließen mit gewissen Dingen und zu sagen, das mache ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Das ist keine Option mehr für mich.
Aber das Bereuen kommt ja, und das finde ich ja so spannend, weil Menschen ja versuchen in ihrem Leben alles irgendwie unterzubekommen. Also ich spreche da gerade so auch Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten an. Also die einen möchten einen sicheren Job und ein sicheres Leben, aber gleichzeitig wollen die auch ins Abenteuer sich stürzen. Und du zitierst ja oft auch Eva von Redeker mit Bleibefreiheit, also zufrieden mit dem zu sein, was man gerade hat und dort auch die Bleibefreiheit zu genießen, zu sagen, ich darf jetzt auch mal hier bleiben und mich nicht stetig immer weiterentwickeln und wachsen. Aber warum tun wir uns so schwer, habe ich mich gefragt, im Leben diese Ambivalenzen auszuhalten und zu sagen, ja, ich kann doch einen sicheren Job haben, aber mich auch gleichzeitig mal für einen Tag, für eine Woche in ein Abenteuer stürzen. Aber ich habe oft das Gefühl, wir sind immer so sehr schwarz-weiß, also entweder nur das eine oder das andere. Warum tun wir uns so schwer, das irgendwie auch auszuhalten und ins Leben zu bringen, diese Widersprüchlichkeiten?
Ich weiß gar nicht, ob es bei dem, was du beschreibst, wirklich um Ambivalenzen geht, ob es da nicht wieder darum geht, dass wir uns nicht richtig entscheiden wollen. Also, dass wir einerseits den sicheren Job wollen und gleichzeitig das Abenteuer. Und da, glaube ich, ist natürlich auch ein bisschen der Zeitgeist, der uns da in die Quere kommt. Also wir leben natürlich dauernd mit dieser Fear of Missing Out, dieses FOMO. Und das, wir werden ja dauernd berieselt damit, was man noch für einen tolleren Urlaub hätte machen können. Dann hockt man irgendwo am Strand und denkt, naja, auf der Safari wäre es besser gewesen. Also das ist auch gar nicht so einfach, das heute auszuhalten, weil man so viele Optionen hat. Die Ambivalenz wiederum, glaube ich, ist was anderes. Die Ambivalenz hat stark damit zu tun, dass wir natürlich feststellen, dass manchmal aus Traurigem Gutes erwächst. Und gerade auch in der Mitte des Lebens sind wir mit Ambivalenzen konfrontiert. Zum Beispiel ist es vielleicht so, dass wir verlassen werden. Es ist ganz furchtbar, tut wahnsinnig weh. Und dann verlieben wir uns neu. Und dann müssen wir damit zurechtkommen, dass wir einerseits diese neue Liebe feiern, ohne diesen Schmerz kleinzureden. Der wird vielleicht dann leiser, aber auch ohne sagen zu müssen, die andere Beziehung war es nicht wert, gelebt zu leben. Sondern es ist alles wert, gelebt zu leben. Und ich finde das wichtig, dass wir mit Ambivalenzen umgehen können. Also man kann durchaus aus Schlimmem etwas Schönes erwachsen sehen, ohne dann zu sagen, das Schlimme war gar nicht schlimm. Nein, es ist Ambivalenz, die zunimmt, je älter wir werden.
Und da sind ja auch die Lebenserfahrungen, die du angesprochen hast. Wäre ja langweilig, wenn wir nur von der einen Seite die Lebenserfahrung haben und das andere gar nicht wahrgenommen oder gar nicht gelebt zu haben.
Genau. Und ich mag zum Beispiel alte Möbel sehr. Ich habe zu Hause einen sehr, sehr alten Holzesstisch. Der hat ein bisschen wackelige Beine und der hat Patina, sagen wir manchmal. Warum sagen wir eigentlich von Menschen nicht, dass sie schön werden mit Patina? Sowohl äußerlich wie auch seelisch, geistig. Also Patina anzusetzen, sich vom Leben kerben zu lassen, prägen zu lassen, ist doch was ganz Großartiges. Ich finde, das macht Menschen interessant. Ich finde auch Babys großartig, die sind ja noch so glatt und neu. Aber das Leben, das prägt uns. Und ich finde eigentlich erwachsene Menschen, bei denen man die Prägung nicht wahrnimmt, sehr langweilig.
Und passend dazu finde ich noch das Konzept von Schulz von Thun ganz spannend mit diesem Stimmigsein. Dieses, wenn wir uns fragen, wer möchte ich gewesen sein, uns auch mal in den Bauch hineinzuhören, fühlt sich etwas stimmig an. Du hast jetzt den Fisch im Wasser oder Fisch am Land. Wann hast du dich das letzte Mal stimmig gefühlt oder wie hast du für dich auch herausgefunden, das fühlt sich jetzt, ich meine, wir haben eben über deinen Job gesprochen, dass du ganz viel machen kannst und da, glaube ich, hörst du ja auch ein bisschen auf dich, bei welchen Themen oder bei welchen Menschen fühlt es sich eben stimmig an. Vielleicht kannst du unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal so mit reinnehmen in diesen Prozess vielleicht, wie man in dieses stimmig sein dann auch irgendwie reinkommt, weil ich finde das irgendwie eine ganz schöne Vorstellung, sich immer wieder zu fragen, fühlt es sich gerade für mich stimmig an?
Und das ist ein schönes Adjektiv, weil es ja darum geht, dass die Dissonanz verschwindet, oder? Ein Stück weit.
Und auch die, also es kommt jetzt wieder sehr aus der Psychologie, weil die Dissonanz im Gehirn ist ja, wenn die Erwartung mit der Realität nicht übereinstimmt. Also wir haben eine Kohärenz, wenn die Erwartung, die wir an das Leben haben, an unseren Arbeitsplatz, mit der Realität übereinstimmt. Und jegliche Dissonanz ist der größtmögliche Stressfaktor für unser Gehirn, weil es halt deckungsgleich haben möchte. Und deswegen finde ich es so spannend, dieses, wie schaffen wir es, in diese Kohärenz oder eben in dieses Stimmigsein reinzukommen.
Hm. Ja, und ich glaube, du hast selber jetzt schon ganz viele Antworten gegeben. Also eben, wenn das zur Passung kommt und wenn du mich fragst, wann ist das der Fall? Zum Beispiel jetzt. Mhm. Ich finde, wir haben ein schönes Gespräch. Ich vergesse die Zeit. Ich mag deine Fragen. Du hörst mir zu. Also Gespräche, gute Gespräche leben davon, dass man den Eindruck hat, man ist wie ein Fisch im Wasser. Man ist nicht dauernd noch auf einer Meta-Ebene. Also darum geht's, glaube ich, dass man aufhört, sich zu beobachten, bei dem, was man tut. Mhm. Jetzt denke ich gerade, es ist eigentlich interessant, weil bei gewissen Formen der Achtsamkeitsmeditation geht es ja gerade darum, sich zu beobachten, also den Atem zu beobachten. Aber das ist wiederum, glaube ich, eine andere Form der Stimmigkeit. Mhm. Da versucht man, den Geist zu beruhigen, indem man ihn beobachtet. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist vieles von diesem sich selbst vergessen etwas ganz Zauberhaftes, was ja auch in der Psychologie mit Flow umschrieben wird. Also typischerweise, ich finde zum Beispiel großartig, Kinder zuzugucken beim Lego-Spiel. Mhm. Und zwar vor allem beim freien Lego-Spiel, wenn es nicht darum geht, genau das Piratenschiff nachzubauen, sondern wenn die einfach was bauen. Mhm. Und wirklich man einfach so sieht, manchmal rinnt denen noch der Speichel übers Kinn runter, weil die so vertieft sind. Das finde ich was Großartiges. Und das ist, glaube ich, so dieses Moment, mhm. wo man stimmig ist, wo man einfach gar nicht mehr so in dieser Außenwahrnehmung mhm. ist.
In deinem Buch nennst du das auch diese Flow-Momente, Momente des Glanzes. Und ich fand deine Beschreibung so toll auf dieser Zeitachse, dass wir immer auf dieser horizontalen Achse unterwegs sind. Immer dieses im Kopf auch, was ist morgen, was ist später. Und du irgendwie so uns wünschen würdest, wieder in diese Tiefe zu kommen, also in die vertikale Achse. Und das fand ich irgendwie eine tolle Vorstellung, dass wir uns dann auch wieder mit Themen auseinandersetzen dürfen und jetzt nicht eben 10 Minuten ein YouTube-Tutorial uns anschauen, wie wir ein Fahrrad reparieren, sondern irgendwie drin auch dann aufgehen, in dieses Flow reinzukommen. Woran liegt es, dass Menschen vielleicht Schwierigkeiten haben, in diese Momente des Glanzes zu kommen, das auch wirklich wahrzunehmen und bei einem Konzert nicht direkt das Handy rauszuholen, dran zu denken, ich muss doch heute Abend noch irgendwas posten für andere, sondern dieses Lied wirklich mal zu genießen, auf den Text zu hören, auf die Mitmenschen links, rechts. Wie kommen wir da wieder ein bisschen mehr rein in diese Momente des Glanzes, wie du es beschreibst? Und ich finde es auch ein tolles Wort, diese Momente des Glanzes irgendwie. Mhm. Ja.
Ja, das ist sozusagen ein Begriff, bei dem ich versucht habe, so ein bisschen dieses Awe zu übersetzen. Also Dacre Keltner hat da dieses Buch geschrieben über Awe, also A-W-E mhm. geschrieben. Diese Wunder des Lebens, diese Momente, mhm. man übersetzt das oft auch mit Ehrfurcht. Also Momente, in denen eben sozusagen einfach Dinge passieren, wo wir uns ganz vergessen, aber oft auch Dinge, bei denen wir uns aufgehoben fühlen in einem größeren Ganzen. Also so großartige Naturereignisse, Momente in Gruppen, wo wir einfach ausgelassen, heiter lachen. Es können auch spirituelle Momente sein. Und was sicher ganz wichtig ist, ist, dass wir zwei Voraussetzungen erfüllen. Das eine ist so eine temporale Offenheit, dass wir eben aufhören, dauernd auf die Uhr zu blicken mhm. und in einem begrenzten Moment, also sozusagen, wir gehen eine Stunde in die Sauna und es muss zack auf Knopfdruck ganz großartig entspannend sein, sondern dass wir uns Zeit nehmen für Dinge und Sachen sich nicht auf Knopfdruck ereignen müssen. Das ist diese temporale Offenheit. Und dann die modale Offenheit, eben Dinge nicht zu verzwecken. Da sind wir wieder bei diesem Telischen. Also irgendwo hinzugehen an ein Konzert, nicht mit Blick darauf, einen tollen Instagram-Post nachher zu machen oder erzählen zu können, ich war übrigens am Konzert XYZ, sondern um einfach mal zu gucken, was passiert. Mhm. Also modal offen zu bleiben, zu hoffen vielleicht, aber nicht erzwingen zu wollen, dass es mich berührt. Das ist oft, glaube ich, schwer für uns. Es gibt bei Hartmut Rosa dieses lustige Beispiel, dass er sagt, es gibt heute Polarlichter-Expeditionen mit Polarlichtgarantie, was natürlich ein totaler Witz ist, weil Polarlichter sind unverfügbar. Man weiß nie so recht, ob man sie sehen wird oder nicht. Und das ist Teil des Glanzes und des Zaubers, dass wir ein bisschen dann immer auch noch denken, boah, ich hatte total Glück, ich habe ganz viele Polarlichter gesehen. Und wir wollen ja nicht dahin gehen und wissen, da gibt es 7 Polarlichter nachts um 10. 2 vor 10 sind wir da, 5 nach 10 sind wir fertig. Dann haben wir diese 7 Polarlichter gesehen. Nein, man ist da unter diesem Nachthimmel und weiß nie so recht. Sehe ich's nicht, wie bei den Sternschnuppen. Mhm. Und das sind Momente des Glanzes.
Und ich musste irgendwie gerade an einen Restaurantbesuch denken, weil das ja wirklich bei so ganz kleinen Sachen anfängt. Wie viele schauen sich eine Speisekarte vor einem Restaurantbesuch an, um genau zu wissen, Pizza, Fleisch, was gibt es da? Und ich denke mir so, Ich entscheide mich da im Restaurant völlig spontan. Ich lasse mich vom Ambiente beeinflussen. Ich lasse mich vielleicht von dem Kellner, von der Kellnerin beeinflussen, weil die mir gerade sagt, du Jonas, wir haben hier irgendeinen Fisch gefangen oder heute ist das und das besonders. Dann denke ich mir so, sich so ein bisschen drauf einzulassen und dann auch nicht zu wissen, ist es jetzt wirklich das beste Gericht von der Karte oder eben das zweitbeste. Aber ich werde es nie herausfinden. Also dieses, das hat ja auch wieder mit Offensein zu tun, oder? Dass viele Menschen gar nicht mehr offen sind, sondern eben das verfügbar machen wollen, planen wollen, kontrollieren wollen.
Hm. Das ist ein schönes Beispiel. Und Freunde und Freundinnen zum Beispiel, wenn die einen bekochen, ist das Schöne ja, dass die sich so ein bisschen überlegen, was magst du vielleicht? Aber dann gibt's halt, was es gibt. Mhm. Und es gibt ja mittlerweile schon so ein bisschen einen Trend in sehr guten Restaurants, dass es einfach ein Menü gibt oder vielleicht gibt's ein Menü vegetarisch und eines mit Fleisch. Und dann ist das aber einfach das. Und man lässt sich drauf ein.
Von dem Leben, was wir leben, Barbara, was glaubst du, was ist wirklich selbstbestimmt und wie viel ist am Ende dann doch am Ende Glück, was wir im Leben hatten oder eben doch von anderen Menschen beeinflusst, ob es die Eltern sind oder Menschen, die wir im Leben kennenlernen? Also wie sehr ist unser Leben, was wir führen, selbstbestimmt?
Als Philosophin würde ich jetzt sagen, müssen wir darüber sprechen, was meinen wir mit Selbstbestimmung? Mhm. Also natürlich kann man jetzt irgendwie mit Theorien der Willensfreiheit kommen und sagen, gar nichts ist selbstbestimmt.
Ist unser Wille frei. Ne?
Genau, selbst wenn du jetzt nickst, dann hast du nicht frei aus freiem Willen genickt, sondern alles ist vorher schon so. Also mit physikalischen Gesetzen und dann kommt man in die Quantenphysik rein, es gibt doch Willensfreiheit, aber das ist nicht das, was du meinst. Mhm. Du meinst, was wählen wir wirklich selbst? Und ich glaube, das ist tatsächlich einfach ein Mix. Also die Gene spielen große Rolle für unsere Charaktereigenschaften, das wissen wir. Dann natürlich, wo wir aufwachsen, die Eltern prägen uns extrem, die frühkindlichen Erfahrungen. Natürlich auch das Land, wo wir aufwachsen, die Schicht, in der wir aufwachsen. Wir haben zum Beispiel in der Schweiz und in Deutschland immer noch einen starken Klassismus. Darüber wird viel weniger gesprochen, wie über Rassismus und Sexismus zum Beispiel. Aber es gibt den Klassismus, es macht eine große Rolle, was du für Eltern hast, wo du aufwächst. Und dann haben wir aber natürlich auch noch uns. Und da würde ich schon sagen, natürlich gibt es Selbstbestimmung und natürlich gehört zum Erwachsenenleben auch, Verantwortung zu übernehmen und sich nicht dauernd als Opfer zu gerieren und zu sagen, der andere war schuld, das Leben meint es schlecht mit mir, nie kriege ich das, was ich will, ist schon typisch, dass ich wieder Pech habe, es gibt ja so Leute. Mhm. Und das stimmt nun mal einfach auch für keinen. Also es gibt immer irgendwie die Möglichkeit, denke ich, sich auch zum Leben zu verhalten und diese Lücke zu finden. Wo habe ich Spielräume? Wo kann ich mich verhalten zu dem, was mir widerfährt? Mhm. Das ist der Raum, wo die Freiheit beginnt.
Ganz viele Menschen fühlen sich aber aktuell nicht selbstbestimmt, entweder weil andere Menschen ihnen was vordiktieren, wie sie zu arbeiten haben, wie sie zu leben haben. Viele Menschen sehnen sich aber auch danach. Also viele Menschen, denken wir an die Influencer, Influencerinnen, wie viele lassen sich von denen beeinflussen, was sie kaufen? Also da kriegen sie Werbung über Social Media und sagen, ich muss jetzt da hinreisen oder ich muss das auch erleben. Denken wir an KI, wie viele jetzt KI schon als besten Freund, als beste Freundin, um irgendwie einen Ratschlag oder eine Antwort zu bekommen, wie soll ich auf eine Nachricht antworten, wie soll ich das machen? Denken wir an Longevity-Experten und Expertinnen, die jetzt uns erzählen, wie wären wir gesund, was müssen wir alles tun? Ihr beschäftigt euch ja im Rahmen eines anderen Events mit diesem Thema. Wieso ist gerade diese Lust auf Unmündigkeit so groß? Also warum sehen sich manche Menschen wirklich danach, von anderen beeinflusst zu werden, von anderen zu hören, wie ich mich jetzt zu verhalten habe, was jetzt richtig und falsch ist? Kannst du das erklären?
Naja, interessanterweise glaube ich, die Antwort hat schon Immanuel Kant gegeben. Also seine ganz bekannte Aufklärungsschrift, wo es ja darum geht, eben zu wagen, den Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszukriechen. Dieser Aufruf von Kant, der ist natürlich aktueller denn je. Und er sagt, es geht sowohl um Feigheit wie um Faulheit. Also Feigheit, weil es natürlich Mut braucht, zu widersprechen, Autoritäten nicht zu glauben, nicht einfach blind zu folgen, sondern erst einmal für sich selber noch einmal zu überprüfen, glaube ich das wirklich, will ich das wirklich, sehe ich das anders? Und es ist halt auch sehr, sehr bequem. Also wir sind auch einfach faul. Und Kant ist da relativ hart, er sagt, wir haben halt die Möglichkeit, Menschen zu sein, sprich mündig zu werden, oder Hausvieh zu sein, sprich Trottel zu sein, die einfach alles niederbeten, was die anderen schon denken. Mhm. Der Preis, den wir bezahlen für Mündigkeit, ist halt tatsächlich, dass wir das eigene Leben in die Hand nehmen müssen, heißt dann auch selber die Verantwortung übernehmen müssen, wenn wir falsch entschieden haben zum Beispiel. Warum ist das gerade jetzt so zu beobachten, dass wir das Gefühl haben, wie wir beim Philosophicum Lech das nennen, dass wir betreutes Denken favorisieren? Naja, da muss man natürlich sagen, da gibt es so etwas wie einen Technokapitalismus. Es gibt sehr viele Unternehmen, die haben ein großes Interesse daran, dass wir uns im Denken betreuen lassen. Mit unseren Daten kann man unglaublich viel Geld verdienen. Und insofern macht man uns natürlich gerne weiß, es ist besser, wenn du nicht selber nachdenkst, sondern lass es nochmal zu überprüfen von ChatGPT. Es ist besser, wenn du nicht selber überlegst, wo du entlang reisen möchtest, weil ChatGPT weiß, wie du die beste Reise machen kannst. Und mit all diesen Dingen wird natürlich Geld verdient.
Was verlieren wir denn, wenn wir nicht mehr selbst denken?
Naja, einerseits kann man gesellschaftlich einfach feststellen, dass wahrscheinlich unser IQ sinken wird, weil wir sehr viel weniger Ideen durchmischen. Das ist ein bisschen wie Inzestdenken. Also es kommen dann immer mehr dieselben Ideen, die gleich viele Klicks haben, werden immer mehr, noch mehr Klicks bekommen. Es ist wirklich so diese Logik der Metrik, die immer stärker wird. Das ist so das eine, das Gesellschaftliche. Wir wissen natürlich auch, dass die Lautesten, diejenigen, die am meisten brüllen, dann am meisten Stimmen bekommen. Wir sehen jetzt Niedergang von Demokratien, Zunahme von autokratischen Regimen. Also was politisch gesehen da auf dem Spiel steht, das darf man nicht unterschätzen. Für uns selber, glaube ich, geht es wirklich darum, sich noch einmal zu fragen, was zeichnet eigentlich den Menschen aus? Wer sind wir eigentlich, wenn wir nicht mehr selber denken? Und dann können wir auch ins Denken kommen darüber, was ist eigentlich Denken? Und da schlage ich vielleicht nochmal den Bogen zu Agnes Callard und dieser Idee, ich muss doch mal alleine für mich selbst nachdenken, sei eigentlich Mumpitz, weil Denken immer was Dialogisches ist. Und mit ChatGPT zu denken, ist halt ein Fake-Dialog. Das ist halt kein Dialog. Also ChatGPT widerspricht mir nur so lange, wie es mir irgendwie gefällt. Wenn es mir dann nicht mehr gefällt und ich ein bisschen wütend werde, dann kommt mir ChatGPT auch entgegen. Das weiß man zum Beispiel auch aus jetzt Studien darüber, inwiefern ChatGPT gute psychologische Therapie bieten kann. Das kann schon mal hilfreich sein. Aber in einem wirklichen psychotherapeutischen Setting geht es ja auch darum, dass der Therapeut nicht nur mir widerspricht, sondern ja auch körperlich, leiblich im Raum anwesend ist. Und er wird uns vielleicht unangenehm. Er ärgert sich vielleicht darüber, dass wir nicht wirklich ehrlich sind. Der spürt ja, dass wir nicht wirklich auspacken mit unseren Problemen. Und dieses ganze Spiegeln, dieses leibliche Spiegeln, das findet ja alles nicht statt mit einer KI. Also da geht ganz viel verloren, was uns wirklich im Denken auch anleitet, weil Denken uns nur voranbringen kann, wenn wir uns in Widerspruch reinbegeben.
Und dann sind wir ja auch wieder beim entfremdet Dasein, dass wenn wir uns ja nicht mehr, wenn wir nicht mehr selbst denken, sondern dann die Antworten in KI reingeben oder eben auf Influencer, Influencerinnen hören, was ich jetzt kaufen soll, wohin ich reisen soll, dass es ja nicht meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse sind. Also natürlich kann ich mich inspirieren lassen von anderen Menschen, aber ich kriege ja schon so mit, wenn ich mit manchen Menschen spreche, die sagen, KI hat mir das und das gesagt, ich mache das jetzt. Oder Person Y hat mir sozusagen über Instagram das und das gesagt, ich werde das jetzt auch mal machen. Da sind wir ja wieder bei diesem Entfremdetsein mit sich selbst, weil das ja nicht unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse sind.
Ganz genau. Und das, was wir vorhin als modale Offenheit bezeichnet haben, das geht ja komplett flöten. Weil ich kaufe ja dann das Arrangement, das mir von der App irgendwie vorgeschlagen wurde, die und die Reise mit den Hotels. Und dann wird irgendwie versprochen, was das alles hat. Und danach kommt ja sofort, wenn es fertig ist, das Rating. Ich soll dann sagen, wie war es das Erlebnis, das Kundenerlebnis, keine Ahnung was. Und da werde ich es ja daran bemessen, was mir versprochen wurde. Aber die großartigen Dinge sind ja eben im Leben fast immer die Sachen, die wir nicht planen konnten. Also man mag mal sich vorstellen, man würde sich verlieben, aufgrund eines Tools, das mir eben alles irgendwie vorbestellt.
Also, in 7 Tagen, Jonas, um 13 Uhr wirst du die und die Person dann sehen.
Ganz genau, funktioniert halt nicht. Und ich will damit nicht sagen, dass es nicht sehr gute Plattformen gibt, um vielleicht Partner und Partnerinnen kennenzulernen. Aber dazu kommt ja immer, man muss dann viele Leute daten und vielleicht funkt's dann irgendwann auch. Viele erzählen aber auch, sie haben viele Leute gedatet, dazu ihren Freundeskreis erweitert und dann an der physischen Party per Zufall jemanden kennengelernt. Also solche Dinge, ich will auch nicht die KI schlecht reden. Vieles, vieles, was die KI kann, ist auch zum Segen der Menschheit. Also schon nur im Bereich der Medizin. Und da habe ich jetzt nur ein kleines Beispiel genommen. Es wird ein Segen sein, wie die Diagnostik voranschreitet, weil sie so viel schneller ist, so viel genauer, so viel früher einsetzen kann. Es gibt viele, viele Anwendungen der KI, die sind großartig. Aber genau diese Dinge, dass wir diese modale Offenheit komplett verlieren, halte ich für wirklich einfach einen riesengroßen Verlust.
Glaubst du, es könnte auch daran liegen, dass wir, du hattest es eben schon mal angesprochen, die Sehnsucht vielleicht dann nicht haben? Also, dass diese Menschen in ihrem Kopf, in ihrem Dasein gar nicht eine Sehnsucht nach etwas haben? Ich zitiere dich kurz, du hast mal gesagt, alles beginnt mit der Sehnsucht. Kann das sein, dass vielleicht den Menschen eine Art Sehnsucht fehlt und die deswegen gucken, was sagen andere, was gibt KI mir raus, was sagen Longevity-Experten und Expertinnen, weil die keine Sehnsucht vielleicht haben?
Also der Satz übrigens, der stammt von Nelly Sachs. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal Politiker geworden wäre, was ich nicht geworden bin und nicht mehr werden werde, dann wäre das vielleicht mein Wahlspruch, weil ich das wirklich sehr mag. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Ich glaube wirklich, diese Schubkraft, die ist sowohl politisch gesehen extrem wichtig, als auch eben für uns Individuen. Und ich würde sagen, die Menschen haben schon eine Sehnsucht, wenn sie das wollen, was der Influencer will. Aber es ist halt die Sehnsucht, gleich zu sein. Mhm. Die Sehnsucht, genau das zu bekommen, was der sagt, wie es ganz, ganz toll ist. Und es ist nicht eine Sehnsucht, die aus mir erwächst. Und deswegen ist darin vielleicht auch immer so ein kleiner Moment der Entfremdung mit eingebaut. Weil ich will ja gleich sein wie der. Und es ist immer eben dieses Vergleichsmoment. Mhm. Und dieses dauernd sich vergleichen, das ist das, was ja so tödlich ist für uns. Wir sind dann immer im Wettbewerb. Habe ich dann die 10 Punkte, wie der auch hat? Habe ich es genau gleich empfunden? War es so großartig, wie der das gesagt hat? Und nicht dieses mich überraschen lassen und ohne irgendwelche Ratings einfach festzustellen, Mensch, das war jetzt aber ein lustiger Abend.
Was ist denn deine Sehnsucht?
Oh, im Moment muss ich wirklich sagen, habe ich eine große Sehnsucht daran, dass wir umdenken bezüglich der Klimafrage. Das ist meine politische Sehnsucht. Das macht mir große Sorgen. Es war ja auch mein letztes kleines Buch, das ich mit anderen Klimaphilosophen und Philosophinnen ein Büchlein geschrieben habe, darüber, wie wir besser über diese Klimafragen nachdenken können. Für mich ganz persönlich würde ich sagen, ich stehe so vor der Sommerpause. Meine Sehnsucht ist tatsächlich, dass ich eintauchen kann in einer modalen Offenheit, dass ich eintauchen kann in dieses Gefühl, mich überraschen zu lassen.
Wenn wir jetzt auf das Thema Klima noch ein bisschen eingehen, weil die Frage, wer möchte ich gewesen sein, hast du ja ganz am Anfang mit Adjektiven beantwortet, weil du ja bewusst gesagt hast, es geht um Tugende, um Werte, vielleicht auch um Beziehungen. Welche Tugende würdest du jetzt sagen, im Hinblick vielleicht auch auf Nachhaltigkeit, Klima, welche sind gerade jetzt so wichtig? Welche Tugende, Werte kommen dir da in den Sinn, wo du sagst, wenn wir davon ein bisschen mehr haben, vielleicht schaffen wir es doch noch mit der Nachhaltigkeit und dass das Klima nicht ganz so drastisch kippt?
Ich denke, Fairness ist extrem wichtig. Ich möchte fair sein, weil wir jetzt ja so viel den Satz hören, mein Beitrag macht ohnehin keinen Unterschied. Spielt doch überhaupt gar keine Rolle, was ich hier tue.
Und was sagst du diesen Menschen, wenn die...
Wenn wir so auf die Welt blicken, dann erstens mal, es stimmt nicht. Es stimmt deswegen nicht, weil das Klima ist ein kollektiv verursachtes Problem. Es ist schon richtig, dass es einzelne Staaten gibt und einzelne Personen gibt, die sehr viel mehr zur Klimaerwärmung beitragen. Dennoch bleibt es ein kollektives Problem und jeder Beitrag ist ein Beitrag, sei er noch so klein. Also diese Aussage stimmt logisch nicht. Vor allem aber würde ich sagen, diese Brille, immer nur zu fragen, macht eigentlich jetzt mein Beitrag den Unterschied oder nicht, ist einfach nicht die einzige Brille, die wir aufhaben sollten. Und sehr oft haben wir die ja auch nicht auf. Denken wir zum Beispiel an die Steuern, die wir bezahlen müssen. Also niemand geht jetzt hin und sagt, ich bezahle meine Steuern nicht, weil ehrlich gesagt, meine Steuer macht jetzt den Braten auch nicht feiß. Nein, es ist eine Frage der Fairness, dass jeder prozentual zu dem, was er verdient, an Einkommen eine Steuer entrichtet. Und genauso sollten wir alle uns auch überlegen, vielleicht proportional zu unserem Wohlergehen, zu unseren Möglichkeiten, was kann ich beitragen? Und es ist eine Frage der Fairness. Fairness gegenüber Menschen, die sehr stark von den Folgen der Klimaerwärmung betroffen sind im globalen Süden, aber auch Menschen bei uns, die zum Beispiel bereits krank sind, die alt sind, Menschen, die es sich nicht leisten können, sich in klimatisierte Gebäude zurückzuziehen und so weiter, aber natürlich auch Fairness gegenüber zukünftigen Generationen. Um da vielleicht auch noch einmal Harald Welzer zu zitieren, er hat den schönen Begriff der Enkeltauglichkeit erwähnt. Enkeltauglich zu leben. Ich glaube, sich vorzustellen, ich will so leben, dass es auch noch Menschen in Jahrmillionen gut gehen wird, das ist eine Überstrapazierung dessen, was uns möglich ist. Das wird in der Philosophie auch diskutiert, diese sogenannten Long-Termism-Fragen. Wie weit in die Zukunft müssen wir eigentlich überlegen, wenn wir uns überlegen, wie wir leben? Aber ich finde die Enkeltauglichkeit eine sehr gute Vorstellung. Und für mich ist das wirklich etwas, was mich auch traurig stimmt, mir vorzustellen, dass meine Kinder es schon sehr viel schwieriger haben werden, mit großer, großer Wahrscheinlichkeit, wenn die so alt sein werden wie ich.
Ich fand den Begriff von Maya Göpel, die in unserem Podcast war, so toll. Diese Tugend Anstand hat sie ein bisschen mehr gefordert. Wahrhaftigkeit und Anstand. Aber ich fand dieses Anstand, das sagt so viel aus, wenn wir auf Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen gehen oder auf Politiker, Politikerinnen, einfach wieder mit Anstand durchs Leben zu gehen. Wenn ich etwas verspreche, dass ich dann mich auch dran halte, oder wenn Ziele nicht erreicht sind, dass ich dann eben auch Verantwortung übernehmen muss. Und als du jetzt Klima angesprochen hast, ich weiß nicht, ob du die Bilder von der Weltmeisterschaft gesehen hast, von den Japanern nach den Fußballspielen. Die hatten in Amerika, aber das hatten die auch schon bei der letzten EM, war das glaube ich so, die hatten alle Müllsäcke dabei. Und dann siehst du auf diesen Videos, wie die ihre ganzen Plätze voll mit Müll wieder sozusagen reinigen in diese Müllsäcke und mit den Müllsäcken rausgehen. Und dann wurden die natürlich auch interviewt und die haben gesagt, die fühlen so eine große Dankbarkeit, in diesem Stadion zu sein, so ein Fußballspiel zu sehen. Und die möchten natürlich den Platz auch wieder so verlassen, wie sie ihn vorgefunden haben. Und da dachte ich so, brauchen wir nicht das generell, wenn ich mit Flugzeugen unterwegs bin, mit der Bahn unterwegs bin oder durch die Stadt gehe, wo ich mir denke, ach, liebe Menschen, lass uns mal alle bitte wieder ein bisschen Anstand haben, wie wir mit Sachen umgehen, wie wir Sachen hinterlassen. Da muss ich ja nur in den Kinosaal gucken. Ich weiß nicht, ob du mal mit deinen Töchtern, mit deinen Kindern das letzte Mal im Kino warst, wie es danach aussieht. Und dann frage ich mich so, brauchen wir nicht ein bisschen mehr wieder Anstand, wie Maya Göpel sagt?
Also ich finde, alle diese Tugenden eigentlich wieder zu reaktivieren wäre gut. Tatsächlich, ich finde auch Sorgfalt zum Beispiel, wir brauchen mehr Sorgfalt wieder im Umgang miteinander, aber auch im Umgang mit der Sprache, im Umgang mit der Umwelt. Ich glaube oder kann mir vorstellen, dass Maya Göpel das aber auch noch im weiteren Sinne meint. Also die Frage des Anstandes betrifft ja auch, wie viel nehme ich mir eigentlich heraus im Verhältnis zu dem, was andere sich da rausnehmen. Und sich das auch einfach mal zu fragen, wann haben wir eigentlich aufgehört, uns die Frage zu stellen, ist es eigentlich in Ordnung, für sich selbst so viel anzuhäufen und anderen so wenig zu lassen, eben zukünftigen Generationen, aber eben auch die Frage jetzt Lebensraum, der zerstört wird in anderen Ländern, weil wir so dermaßen über den Möglichkeiten leben, die wir eigentlich bräuchten und die eben umweltverträglich zu stemmen sind. Also ich finde das eigentlich eine gute Idee. Es ist halt nicht besonders sexy. Also Menschen zu Anstand zu rufen, ist jetzt nichts, was man politisch machen möchte. Und das ist ja auch eine große Frage. Wie kriegen wir es hin, positive Geschichten zu erzählen, Menschen irgendwie zu motivieren? Und da würde ich sagen, ist für mich jetzt aus philosophischer Sicht fast das Wichtigste, wieder auf diese Sinnfrage zurückzukommen, dass man einfach weiß aus psychologischen Forschungen, und die decken sich dann eben sehr stark mit der Philosophie, dass es für Menschen enorm wichtig ist, wenn es um Sinnfragen geht, beizutragen zu einem größeren Ganzen. Also einfach das Happy Life gehabt zu haben, das wird am Ende des Lebens, wer möchte ich gewesen sein, nicht das sein, was uns glücklich zurücklässt. Sondern die Frage, habe ich einen positiven Unterschied gemacht? Und habe ich beigetragen zu einer Welt, die mir irgendwie lebenswert scheint? Hinterlasse ich meinen Platz wie die Japaner irgendwie anständig aufgeräumt? Und dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, in der Mitte des Lebens schon mal damit anzufangen, weil sonst hat man dann mit 70 großen Stress, das noch aufzuräumen.
Passend dazu zitierst du häufig den deutsch-amerikanischen Psychoanalytiker Erik Erikson, der ja von Generativität spricht, gerade in der Lebensmitte. Für die, die noch nichts von diesem Begriff gehört haben, es geht eben darum, die Aufgabe für kommende Generationen zu sorgen und Erfahrung weiterzugeben. Wie essentiell ist das, diese Frage sich zu stellen, was gebe ich eigentlich anderen Menschen weiter? Und dann hatte ich überlegt, wenn wir über die Frage nachdenken, wer möchte ich gewesen sein, sollten wir uns nicht auch die Frage stellen, wer möchte ich gegenüber anderen Menschen gewesen sein?
Unbedingt. Und Generativität meint das auch nicht nur so wörtlich, also was gebe ich den kommenden Generationen weiter, sondern das ist eben das, was ich vorhin angesprochen habe, mit Beitragen zu einem größeren Ganzen. Das heißt, das kann heißen, dass ich für die Begrünung meiner Straße sorge. Das kann heißen, dass ich in einem Chor mitsinge und dafür sorge, dass überhaupt das Chorkonzert möglich ist, weil wenn da immer nur drei Leute zur Probe kommen, dann wird das halt nichts. Und sich einfach zu überlegen, wo ist mein Ort? Wo kann ich etwas bewegen, etwas beitragen, was nicht nur auf mein Konto einzahlt, sondern auf ein Konto eines größeren Ganzen.
Des Gemeinwohls.
Also, genau, gemeinwohlorientiert zu leben. Und dass Generativität meint, dass in der Mitte des Lebens das der Hebel ist, wo wir entscheiden können, führen wir ein beglückendes Leben oder nicht. Mhm. Also Erikson meint, in der Mitte des Lebens wird das immer wichtiger. Vorher geht es sehr stark darum, wer will ich sein? Mhm. Was ist mein Lebensentwurf? Ich muss Karriere machen, ich muss mich beweisen. Und in der Mitte des Lebens haben wir hoffentlich schon viel davon abgehakt. Und jetzt kommt die Frage, was mache ich denn jetzt nun? Und es geht nicht mehr nur darum, mein Leben großartig anzufüllen. Ansonsten werden wir vermutlich ziemlich unzufrieden.
Es ist am Ende ein Geben und Nehmen. Ich hatte mit einer Professorin für positive Psychologie, Judith Mangelsdorf, gesprochen, die jetzt das erste deutschsprachige Lehrbuch rausbringt. Und sie meinte auch, dass wir oft immer nur darauf fokussiert sind, was kriegen wir raus aus dem System? Gesundheit, Profit, wie kann ich jetzt glücklich sein? Was soll der Arbeitgeber mir alles bereitstellen? Und wenige sich eben fragen, was tue ich eigentlich dem System? Was trage ich dazu bei, dass es ein kollektives Glücklichsein gibt? Weil ein individuelles Glücklichsein wird nicht funktionieren, wenn es dem Kollektiv nicht gut geht. Und das fand ich irgendwie so spannend. Und wäre jetzt meine Frage an dich, welche Verantwortung tragen wir denn eigentlich für andere Menschen, für die Welt, für den Planeten? Also natürlich für uns selbst. Aber welche Verantwortung tragen wir vielleicht noch?
Also wir haben sicher nicht die Verantwortung, die Welt zu retten. Das ist ja oft, kommt das sofort. Ja, diese Klimaaktivisten, die sind ja alle so Weltretter. Mhm. Niemand kann im Alleingang die Welt retten. Die ist zu groß, zugegebenermaßen. Sondern die Verantwortung ist einfach sozusagen innerhalb dessen, was mir möglich ist, fair zu leben. Also der Begriff der Fairness, der scheint mir schon sehr wichtig zu sein. Also es geht jetzt nicht darum, sich zu kasteilen, bis man fast vom Stangeli geht, wie wir in der Schweiz sagen. Also von der Stange fällt wie ein toter Vogel. Das ist irgendwie nicht verlangt von uns. In der Philosophie gibt es natürlich einen großen Streit darüber, wie viel müssen wir denn wirklich tun? Und da gibt es zig Antworten. Ich habe aber das Gefühl, es ist nicht so, dass die Leute sich jetzt nicht ganz sicher sind, wie viel muss ich tun, sondern die meisten haben für sich schon längst entschieden, ich muss da gar nichts tun. Solange der Staat nichts tut, vor allem solange USA und China nichts tun und dann kommt noch Indien, da ist doch unser Beitrag total egal. Und da würde ich mit der Idee der Fairness sagen, das stimmt nicht. Und auch vielleicht noch mit der Idee eben des Good Ancestors, also des guten Vorfahrens. Das gibt auch ein wunderbares Buch zu diesem Thema, des Good Ancestors. Wie sind wir gute Vorfahren? Also sich zu überlegen, wer will ich gewesen sein? Wie kann ich ein guter Vorfahre sein, auch ein gutes Vorbild sein? Bin ich denn eine Person, tugendethisch gedacht, die man sich ja zum Vorbild nehmen kann? Und da glaube ich, das ist jetzt nicht irgendwie egoistisch gedacht. Ich bin hier Superhero. Sondern gibt es Züge an mir, da man sich mal auch ein Beispiel nehmen könnte? Vielleicht in Sachen Freundlichkeit und in Anstand. Wäre ja schon mal ein Anfang.
Das stimmt. Zum Abschluss, ich habe noch drei Fragen, Barbara. Die erste ist, wir hatten Jens Korsen, der ist ein Verhaltenstherapeut in unserer Podcast-Folge. Und er hat, obwohl er aus der Psychologie kommt, gesagt, die Philosophie ist der größere Lebensberater als die Psychologie. Was kann die Philosophie einem geben, was vielleicht die Psychologie uns nicht geben kann?
Ich mag die Disziplinen mal gar nicht gegeneinander ausspielen. Sie haben Überschneidungen. Vielleicht mal so viel. Die Psychologie, die befasst sich natürlich mit der Frage des Wohlbefindens irgendwie im Leben. Die Philosophie tut das nur in einem kleinen Bereich. Die Philosophie ist ja viel größer. Da geht es ja auch um Logik, um Handlungstheorie. Da geht es um mathematische Dinge auch. Und also die ganze theoretische Philosophie. Und insofern ist nur ein Teilgebiet der Philosophie überhaupt vielleicht ein Stück weit deckungsgleich mit der Psychologie. Der große Unterschied ist sicher, dass sie nicht Ratschläge erteilen will eigentlich, sondern einen eben dazu befähigen, selber nachzudenken. Mir sagen allerdings viele Psychologen, das wollen wir ja auch. Wir sind ja auch nicht einfach billige Politik, die da irgendwie Ratgeber verteilt. Und das stimmt ja auch. Also insofern, es ist vielleicht einfach stärker, die Herangehensweise über das Denken Dinge zu lösen. Wobei auch da gibt es gerade viel Bewegung hin zu einer Leibphilosophie. Man entdeckt gerade auch in der Philosophie den Leib wieder sehr viel stärker und versucht sich zu überlegen, wie kriegen wir irgendwie den Körper stärker ins Philosophieren rein. Also da ist auch viel in Bewegung.
Und du hast ja ganz am Anfang gesagt, man soll nicht alleine denken. Das war ja das, was du im Buch aufgegriffen hattest, was du ganz spannend fandest, den Satz. Weil ich finde, so die Philosophie ermöglicht ja gerade auch mit der Frage, wer möchte ich gewesen sein, dass man so ein bisschen ins Nachdenken kommt, in so ein bisschen, ja jetzt nicht in den Flow, aber einfach mal so ein bisschen alles auf sich so einzuprasseln und zu gucken, wo ist es stimmig, wo nicht. Würdest du dann eher raten, das dann gar nicht mit sich selbst auszumachen, sondern vielleicht dann auch im Dialog mit anderen Menschen, um einfach ja zu philosophieren, um gegenseitig zu schauen, wohin geht dann die Reise, wo werden wir vielleicht enden, anstatt sich jetzt mit einem Zettel, mit einem Stift zu Hause hinzusetzen und zu sagen, ich schreibe mir jetzt mal persönlich auf, wer möchte ich gewesen sein. Glaubst du, im Dialog ist es besser, diese Frage zu beantworten?
Ich glaube, es braucht beides. Also ich bin doch immer noch der Ansicht, für sich selbst nachzudenken ist auch gut. Aber tatsächlich ist der Dialog extrem wichtig. Und zwar auch deswegen, weil wir ja vorhin gesagt haben, vieles im Leben müssen wir erfahren. Und Menschen machen unterschiedliche Erfahrungen und die können uns davon erzählen, was sie ausprobiert haben, was bei ihnen geholfen hat, wie es ihnen damit ergangen ist. Und ich finde das etwas Wunderschönes, solange man sich wirklich ehrlich miteinander austauscht. Leider ist das Gespräch, das wirkliche Gespräch, ja relativ prekär geworden. Mhm. Also Menschen sitzen gemeinsam am Tisch und beide gucken ins Handy rein. Das ist natürlich kein Gespräch. Oder man prahlt einfach damit, dass man jetzt irgendwie eben den allergrößten, tollsten, besten Urlaub gemacht hat. Das ist auch kein Gespräch. Also ein wirkliches Gespräch ist wirklich der Versuch, den anderen zu verstehen. Mhm. Und Rückfragen zu stellen und auch selber in einer Offenheit von sich zu erzählen. Mhm. Und das sind zauberhafte Momente, aber das passiert natürlich nicht die ganze Zeit. Das müssen wir auch immer wieder üben.
Die Abschlussfrage, Barbara, bei uns ist, denn das Motto des Podcasts lautet, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Wenn du jetzt die Handynummer von allen, beziehen wir es jetzt auf Deutschland, aber wir können auch die Schweiz mit einbeziehen, von allen Bürger und Bürgerinnen hättest und du könntest auf einen Knopf drücken, eine Nachricht, eine Message an die Menschen rausschicken. Was würdest du dir wünschen, was wir vielleicht zukünftig anders machen, heute oder morgen? Gibt es da so eine Sache, vielleicht die wir auch noch heute nicht genannt haben, worüber du noch gerne sprechen möchtest, was du gerne möchtest oder dir wünschen würdest, dass Menschen das anders machen?
Haltet inne. Ich würde sagen, mehr innehalten. Also Dinge langsamer tun, diese enorme Beschleunigung, glaube ich, ist eine große Gefahr, weil wir eben zum Beispiel dann sehr stark dieses schnelle Denken nur kultivieren. Daniel Kahneman hatte diese Unterscheidung zwischen dem schnellen und dem langsamen Denken. Schnelles Denken kann man an die KI delegieren, was eben sehr stark einfach abhängig ist von vielen Resultaten, die zusammengewürfelt werden. Aber dieses langsame Denken, dieses intuitive Denken, Dinge nachhängen, also innehalten, um Momente wirklich zu genießen, einzusinken in diese vertikale Tiefe zum Beispiel, aber auch innezuhalten, aufzuhorchen in Gesprächen, wirklich zuzuhören. Wenn wir Dinge langsamer tun, dann tun wir auch weniger. Mhm. Also wir kaufen weniger, wir rennen weniger durch die Welt. Das alles würde zum Beispiel helfen, die Klimakrise ein bisschen einzudämmen. Also innehalten, bisschen langsamer, weniger Stress. Ich glaube, das würde vieles entschärfen. Man weiß auch, gestresste Menschen sind weniger freundlich. Das kenne ich an mir extrem gut. Ich denke mir immer wieder, ich möchte gerne freundlicher sein. Und das heißt bei mir weniger gestresst sein. Und ich glaube, das stimmt für viele Menschen.
Ich musste gerade so schmunzeln, Barbara, weil als du gesagt hast, halte inne, war sofort in meinem Kopf das schnelle Denken. Was kannst du dir vorstellen? In meinem Kopf kam sofort die Frage auf, wozu? Also, da sind wir wieder so am Anfang, dieses immer in dieses Zweck. Und dann dachte ich so, nee, Jonas, halte doch einfach inne, gar nicht wegen umzu, sondern einfach halte inne und guck mal, was da kommt. Und da musste ich mich gerade selbst beobachten, wie sehr wir in diesem, um diese Brücke zu schlagen, wie sehr wir in diesem, ja, wir machen Sachen nicht wegen den Sachen selbst, wegen des Selbstzwecks, sondern wirklich umzu. Und da dachte ich so, nee, Jonas, das kann es ja jetzt echt nicht sein.
Also, ja. Ja, und ich glaube wirklich, in diesem Innehalten liegt vielleicht auch ein Teilschlüssel hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit, weil unsere Welt ist so ungerecht. Das beschäftigt mich auch immer wieder. Und das würde ja auch bedeuten, eben sich öfters die Frage zu stellen, steht mir das eigentlich zu? Ist das fair, dass ich das alles habe? Und was zählt wirklich? Wo kann ich vielleicht was verändern und bewegen? Ja. Ich wünsche mir, dass wir mehr innehalten. Ich wünsche es auch mir selbst. Einfach ist es nicht.
Wer mehr von dir erfahren möchte, du bist überall präsent, das darf ich sagen, in meiner Bubble zumindest, was diese philosophische Bubble angeht. Du hast einen eigenen Podcast, Zimmer 42, was ich an dieser Stelle wirklich sehr empfehlen kann, weil da sind wirklich tolle Gäste, tolle Themen und tolle Fragestellungen von dir. Es gibt noch den Sternstunden-Philosophie- kann man Podcast sagen, ist eher eine Sendung, die Sendung Sternstunde Philosophie für die, die in Deutschland leben, auf YouTube wunderbar zu schauen. Auch dort ganz tolle Gespräche, nicht nur von dir, sondern auch, ich glaube, ihr seid insgesamt zu dritt, glaube ich, als Moderatorinnen, oder? Seid ihr noch
zu
mehr?
Zu viert sogar.
Moment, ja. Okay. Mhm. Zu viert seid ihr dort, also auch dort wird man etwas finden. Du hast es schon angesprochen, du hast Bücher geschrieben, das große letzte Buch war Mitte des Lebens, also wer da noch mal ein bisschen eintauchen möchte, und das etwas in Anführungsstrichen kleinere, weil du es mit anderen geschrieben hast, was aber auch sehr lohnenswert ist. Ich war bei der Lesung in Köln, Besser streiten um die Zukunft. Also wie wir vielleicht mit dem Klima anders umgehen, was wir vielleicht auch entgegnen können, wenn Menschen wieder zu uns sagen, was soll ich schon groß fürs Klima tun? Mein Beitrag ist doch ganz gering. Dort habt ihr auf jeden Fall philosophische Antworten. Barbara, es war wirklich eine große Freude. Es hat sich gelohnt, nach Zürich zu kommen. Es war ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir, Jonas. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.